Danke an Peter, Rudi, Zora, Rainer, Martina, Isabella, Katharina und Wolfgang. Wir haben uns diese Woche besonders gefreut, dass so viele neue Menschen Erklär mir die Welt unterstützen. Dankeschön auch an alle anderen 435 Personen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Ihr macht's unsere Arbeit möglich. Am Ende der Folge könnt ihr übrigens Sandra besser kennenlernen, unsere neue Hörerin des Monats. Sie hört Erklär mir die Welt immer mit dem Baby in der Trage und kommt uns jetzt dann wahrscheinlich mal im Studio besuchen. Wenn du auch einmal unsere Hörerin oder Hörer des Monats sein magst, dann kannst du gerne mitmachen unter erklärmir.at/monat.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 2 der Serie Erklär mir den Krieg und mir gegenüber sitzt Franz-Stefan Gadi. Hallo.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, Franz. Du bist Militäranalyst und wir haben in der ersten Folge besprochen, warum Kriege zur menschlichen Natur dazugehören und warum wir die nicht wegbekommen. Und dann am Ende sind wir auch darauf eingegangen, was sich da gerade in Europa tut mit der Abkehr der US-Amerikaner vom europäischen Raum. Und in deinem Buch Die Rückkehr des Krieges beschreibst du zwei Szenarien, wie den Krieg in der EU ausschauen könnte, also Konfrontation EU mit Russland. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz auf der Landkarte an. Für die, die jetzt nur zuhören, wir blicken ins Baltikum, also nordöstlich von Polen. Und ein Szenario, das du beschrieben hast, also wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, wer jetzt nicht auf YouTube dabei ist, sondern einfach so vielleicht, wer Bock hat, kurz Google Maps aufmachen und mal Vilnius eingeben, also die Hauptstadt Litauens, die nur 30 Kilometer von Belarus entfernt ist. Und Belarus hat ja gerade auch wieder ein Verteidigungsabkommen mit Russland geschlossen. Kennst du dich besser aus?
Ja, also die weißrussische Armee ist quasi de facto integriert in der russischen Armee. Weißrussische Armee ist relativ schwach, aber das ist eigentlich eine Truppe zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, euphemistisch jetzt gesagt, in Wirklichkeit zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung konzipiert. Die haben also nicht, was man nennen würde im Militärjargon, eine große Offensivkraft. Die können nicht großartig jetzt da Attacken durchführen gegen andere Staaten.
Ja. Und Franz, du hast gesagt, du erwartest nicht oder ist nicht zu erwarten, dass jetzt in ein paar Jahren in Wien oder in Berlin die russischen Panzer stehen. Aber sehr wohl haben wir es mit einem russischen Staat zu tun, der neue Fakten schaffen möchte in Europa, der seine Einflusssphären stärken möchte, der sich als Großmacht im europäischen Raum positionieren möchte. Und da haben halt einige Menschen in Russland ein Problem damit, dass ehemalige Sowjetstaaten jetzt Teil der EU oder der NATO sind oder Teil der westlichen Einflusssphäre. Und ein Szenario, das du in deinem Buch über den Krieg beschreibst, ist, dass Russland mit einigen 100 Panzern sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen Vilnius einnehmen könnte. Kannst du uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was du da beschrieben.
Genau. Nun zuallererst möchte ich unterstreichen, das sind illustrative Beispiele. Konkret weiß ich nicht, was genau die Absicht Russlands ist. Ich habe keinen Einblick in die Angriffspläne der russischen Streitkräfte oder des russischen Staates. Ich möchte aber dazu sagen, dass die NATO sehr wohl einzelne sogenannte regionale Verteidigungspläne hat, die sie ausgearbeitet haben, also die einzelnen Mitgliedsländer. Und dass es dadurch eben gewisse Anforderungen gibt an Streitkräfte der NATO, wie die deutsche Bundeswehr, die polnischen Streitkräfte, eine gewisse Anzahl von Soldaten eben bereitzustellen, um eben diese regionalen Verteidigungspläne zu implementieren. Und der starke Fokus der NATO ist auf das Baltikum gerichtet. Die drei Länder im Baltikum, also Litauen, Lettland und Estland, also das Baltikum, das hat sehr klare strategische Überlegungen, weil es nämlich so ist, dass durch eben einen schnellen, rapiden Vorstoß der russischen Streitkräfte es so sein kann, dass man die NATO-Kräfte in diesem Land überrumpelt, relativ schnell. Ein sogenanntes Fait Accompli-Szenario eben, dass man quasi den Gegner schnell überfällt, schnell seine Ländereien, seine Städte besetzt und dem Gegner dann quasi vor vollendeten Tatsachen, militärischen Tatsachen stellt. Ja? Das heißt quasi eine sogenannte Eskalations- zur Deeskalationsstrategie. Man greift an mit massiven Kräften, mehrere Angriffsachsen entlang und nimmt zum Beispiel eben eine Stadt wie Vilnius in Geiselhaft sozusagen und sagt, okay, NATO, wenn ihr jetzt da angreift, wenn ihr einen Gegenangriff startet, werden wir möglicherweise taktische Nuklearwaffen einsetzen, beziehungsweise werden wir uns nicht quasi kampflos ergeben und Vilnius würde quasi von der Landkarte verschwinden in einem brutalen Häuserkampf, Abwehrkampf. Und so weiter. Und die Idee, möchte ich dazu sagen, ist nicht so sehr, dass Russland hier große territoriale Gewinne unmittelbar erzielt, sondern vielmehr geht es darum, die Glaubwürdigkeit der NATO dadurch zu zerschlagen oder zu schwächen, indem er eben sagt, wisst ihr was, NATO, ihr müsst eskalieren, wenn ihr weiterkämpfen wollt. Ja? Es obliegt euch zu sagen, okay, wir riskieren jetzt damit Russland einen Nuklearkrieg. Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt, was passiert, wenn ihr gegenangreift. Ja? Wir sind nicht die, die quasi einen dritten Weltkrieg auslösen wollen. Ja? Und dann ist eben die Frage, und hier geht es wieder darum, was ich auch in der vorherigen Episode gesagt habe, Krieg wird bestimmt durch Willen. Krieg ist immer ein Wettbewerb des Willens. Haben wir den Willen innerhalb der NATO oder hätten wir den Willen auch, wenn es ein neues Verteidigungsbündnis gibt in Europa ohne die Amerikaner, hier wirklich Russland den Krieg zu erklären beziehungsweise zu riskieren, dass dieser Krieg eine nukleare Dimension eben erreicht. Und deshalb habe ich in dem Buch auch sehr klar beschrieben, dass es eben dieses Geiselhaft-Szenario gibt, dieses Fait accompli-Szenario. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch, dass die NATO sich auf solch ein Szenario vorbereitet. Ob das letztendlich russische Absicht ist, ist schwer zu sagen. Ich möchte zum Beispiel unterstreichen, die Rhetorik gegenüber den baltischen Staaten ist eine ganz andere, die Wladimir Putin vor Ausbruch des Ukraine-Krieges gegenüber der Ukraine geäußert hat. Es ist nicht ganz klar, dass Russland die gleiche Bedeutung den baltischen Staaten eben zuwirft, als sie es der Ukraine getan hat. Also in Wirklichkeit wissen wir, dass die Ukraine viel wichtiger für Russland ist als das Baltikum. Das heißt aber auch nicht, dass wir uns in einer falschen Sicherheit wiegen müssen. Russische Politik ist nach wie vor die Zerschlagung der NATO, die Schwächung oder auch Zerschlagung der Europäischen Union. Und das kann sehr gut erreicht werden, indem eben die Glaubwürdigkeit von diesen zwei Organisationen eben zerstört wird. Und das ist natürlich sehr der Fall, wenn wir nicht adäquat auf eine militärische Aggression reagieren können. Mhm. Und deshalb habe ich zwei Beispiele exemplarisch in meinem Buch angeführt. Es könnte natürlich auch andere Szenarien geben und ich war auch schon in Kriegsspielen dabei, wo es nur um Estland gegangen ist, quasi eine russische amphibische Operation an der Küste Estlands stattgefunden hat oder wo es eben andere Operationen eben gibt, die jetzt nicht... Amphibische, Entschuldigung, heißt quasi eine Landung von russischen Truppen an der Küste Estlands oder unterstützt eben von Luftlandetruppen. Ich möchte nur jetzt so sagen, weil hier die auf YouTube zusehen, sehen das. Wir haben eine Karte hier hinter uns mit einem roten Pfeil, der auf Vilnius zeigt. Ich war vor ein paar Wochen in Vilnius, habe dort mit dem Verteidigungsminister, mit dem ausgehenden Ministerpräsidentin eben von Litauen gesprochen über potenzielle russische Angriffe oder auch eben Szenarien, eben Verteidigungsszenarien, was die litauischen Streitkräfte machen, was eben eine zukünftige deutsche Brigade, die auch in der Nähe von Vilnius stationiert sein wird, was deren Aufgabe sein wird und wie man eben solch einen Konflikt abschrecken kann. Und ich hatte da ein Briefing auch, das ich gegeben habe über ja, Konfliktszenarien, aber auch über den Krieg in der Ukraine, wo wir eben, apropos Wehrwillen oder Wille eben Widerstand zu leisten, eine Diskussionsrunde hatten, wo ich mehrere Diplomaten im Raum hatte, die ich mit einem Kollegen von mir gebrieft habe zu verschiedenen sicherheitspolitischen Fragen und ich habe dann ja, gesprochen und dann auch eben erwähnt, dass es möglicherweise so ist, dass wir nicht auf die Amerikaner mehr zählen können als europäische ja, Staaten, was sicherheitspolitische Fragen betrifft, beziehungsweise was die Verteidigung des Baltikums betrifft. Und dann ist ein deutscher Diplomat aufgestanden und hat dann gesagt, na wissen Sie, es ist alles schön und gut, was Sie uns hier erzählen, aber ich möchte jetzt da auch ganz klar sagen, ohne die Amerikaner können wir gar nichts machen. Also schon mal im Vornherein diese Idee, dass vor allem Deutschland nicht fähig ist, strategisch zu handeln ohne amerikanische Unterstützung, ist, glaube ich, noch sehr weit verbreitet in der deutschen sicherheitspolitischen Kultur oder wie man es nennen will, der deutschen strategischen Kultur. Also ich gehe immer wieder darauf zurück, Konflikt oder Krieg ist vor allem ein Wettbewerb des Willens. Und wir müssen einfach, glaube ich, realisieren, dass wir diesen Willen in irgendeiner Weise Widerstand zu leisten, stärken müssen. da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir quasi Wehrsportübungen einführen müssen, wofür einige österreichische Politiker zum Beispiel bekannt geworden sind in der Vergangenheit oder eben Indoktrinierung. Aber ich glaube, ein gesundes Verständnis, was Militär machen kann, das Militär uns schützen kann, dass es eben hier dieses Abschreckungsprinzip, das ich schon vorher erwähnt hatte, gibt eben und dass wir eine gesunde Balance brauchen zwischen Diplomatie und militärischer Stärke. Ja. Und eben, dass eins der Hauptkonfliktherde in der Zukunft möglicherweise das Baltikum sein wird und dass wir auch in Österreich eine klare Antwort brauchen, was Österreich dazu beitragen kann in dieser Hinsicht. Ich glaube schon, dass wir nicht über eine neue Debatte zur österreichischen Neutralität in diesem Fall hinwegkommen werden, weil ich glaube, es wird nicht genug sein, einfach nur zu sagen, wir sind solidarisch, aber wir unterstützen die baltischen Staaten, sollten sie angegriffen werden, nur mit humanitärer Hilfe. Weil das gegen das Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union geht. Und ich glaube, Solidarität nur auf politischer, auf wirtschaftlicher Ebene ist zu wenig im 21. Jahrhundert oder im Jahr 2025. Wir müssen immer mehr zu einer militärischen Solidarität hingehen auf europäischer Unionsebene.
Und jetzt noch zu diesem Szenario, um noch besser nachvollziehen zu können. Wie gesagt, ist nur eines von ganz vielen möglichen Szenarien. Aber um nur mal ein bisschen in dieses Denken reinzukommen. Das Interesse Russlands wäre, wenn man relativ schnell Vilnius einnimmt und dann hat man quasi Druckmasse, man zeigt, okay, was wir können. Man überwältigt die Truppen dort vor Ort und indem die NATO dann nicht dass das Angriff auf das ganze Gebiet nimmt, sondern das vielleicht sogar in irgendwie Verhandlungen akzeptiert und nicht gegenschlägt, da hat man eigentlich die ganze Idee der NATO.
Die Glaubwürdigkeit, ja, indem er eben in der Anfangsphase stark eskaliert. Man greift mit aller Wucht an, mit Luftlandetruppen, mit Panzern, mit Artillerie quasi, versucht so schnell wie möglich quasi Vilnius einzunehmen. Jetzt nur als Beispiel, es könnten auch andere Städte sein oder auch nur ein kleiner Teil litauischen Territoriums oder im Territorium in Estland oder Lettland, je nachdem. Es gibt eben verschiedenste Szenarien und dann eben gleichzeitig zum Beispiel droht mit dem Einsatz von Nuklearwaffen die russische Militärdoktrin. Also dort ist sehr eng verkuppelt quasi die konventionelle militärische Stärke mit der nuklearen Stärke, also die Militärdoktrin. Die russische sieht durchaus den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen vor im Kriegsfall und dass man dann aber wieder deeskaliert und sagt, okay, wir stoppen jetzt, wir verhandeln mit euch jetzt und jetzt da ist es quasi so, dass ihr am Zug seid. Und dann muss Europa quasi sich erst entscheiden, was machen wir. Da können dann natürlich Desinformationskampagnen einsetzen. Da kann man dann quasi die Elemente in den europäischen Gesellschaften aktivieren, die sowieso keinen Krieg wollen, die sowieso glauben, dass die NATO, die Amerikaner oder auch die Europäische Union die wahren Kriegstreiber sind und so. Und quasi die politische Führung in diesen einzelnen europäischen Staaten oder auch in der Europäischen Union unter Zugzwang zu stellen und zu sagen ihnen, Moment einmal, ihr habt überhaupt kein politisches Mandat, hier einen Krieg anzufangen. Und natürlich baut man hier sehr stark auf das Prinzip, und das ist ja auch das Problem mit der österreichischen Neutralität, dass man eben immer sich selbst als Nächsten sieht und die Idee, okay, was kümmert mich eigentlich das Baltikum, ja? Was interessiert uns Polen, was interessieren uns eigentlich unsere östlichen Nachbarsländer, ja? Wurscht, uns trifft es eh nicht, dass aber eben der Wohlstand in Verbindung gebracht wird, ja? Dass wir eigentlich nur im Kollektiv überleben können im 21. Jahrhundert, dass wir ärmer werden, sollte die Europäische Union zerfallen oder sollten diese Länder zerstört werden bzw. angegriffen werden ohne eine adäquate Antwort eben auf europäischer Unionsebene. Das wird da natürlich eben unterschlagen in diesen Szenarien. Ich möchte aber auch sagen, wir fokussieren hier stark aufs Baltikum. Für Österreich relevant ist natürlich auch, was am Westbalkan vorgeht. Man könnte durchaus, wenn ich dieses Szenario erweitern würde, das habe ich zwar nicht im Buch beschrieben, aber man könnte durchaus auch evaluieren, ob es nicht auch Sinn machen würde, dass Russland oder andere Anti-EU-Kräfte, andere Länder, die uns nicht gut gesonnen sind, positiv gesonnen sind, eben versuchen, auch in Bosnien oder in Serbien, nicht in Kroatien selbstverständlich, aber zum Beispiel in Bosnien versuchen, eben eine Wende herbeizuführen, eine antieuropäische Regierung zu etablieren, hier wieder es zu Kämpfen kommen könnte, dass es hier immer wieder neue Anschläge geben könnte, dass auch hier quasi dieser Kulturkampf sehr forciert wird, eben Muslime gegen Christen, alle diese Dinge. Und das ist tatsächlich in unserem österreichischen Hinterhof dieses Szenario. Und da müssten wir dann wirklich stark agieren, weil was ist, wenn Kroatien hineingezogen wird in einen neuen Konflikt? Was ist, wenn Slowenien in einen neuen Konflikt hineingezogen wird? Was ist dann unsere Rolle? Können wir wirklich nur da sitzen und zuschauen oder sind da nicht tatsächlich österreichische Interessen bedroht? Und die Antwort ist ja, selbstverständlich, wirtschaftliche, politische. Also ich sehe das quasi sehr stark, dass ein Szenario im Baltikum und unmittelbar auch ein Szenario im Westbalkan folgen könnte, eben wo gewisse Akteure versuchen, eben die Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union zu lähmen, dass es da quasi fast zu einem Zwei-Fronten-Krieg kommen könnte, eben wo quasi Kräfte in den Westbalkan einsickern, Spezialeinsatzkräfte, Saboteure, terroristische Anschläge unter Anführungszeichen, aber von staatlichen Akteuren durchgeführt, Cyberangriffe, all diese Dinge. Ich weiß, ich klinge jetzt so wie ein Doomsday-Seher oder jemand, der nur in diese Szenarien abdriftet, was könnte passieren. Das ist aber auch mein Job als Militäranalytiker, von diesen Worst-Case-Szenarien eben auszugehen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, darauf müssen wir Antworten haben und vor allem müssen wir darauf schon militärische Pläne parat haben. Es sei denn, wir sagen, das interessiert uns alles nicht. Wir gehen in eine neue Isolationspolitik und alles, was passiert außerhalb unserer Grenzen, ist nicht relevant für uns. Nur, das wird sich im 21. Jahrhundert nicht spielen, würde ich jetzt einmal vermuten.
Und man versichert sich ja auch gegen einen Wasserrohrbruch oder gegen einen Brand des Hauses oder einen Autounfall, auch wenn man hofft, dass es nicht...
Naja, ich würde mal sagen, es ist, ob dein Haus in Brand gesteckt wird oder es zu einem Brand in deinem Haus kommt, ist unabhängig davon, wie stark die Feuerwehr in deiner unmittelbaren Umgebung ist. Und ich glaube, hier muss man eben die zwei Dinge entkoppeln. Die einen sagen immer, Rüstung, Streitkräfte entfachen quasi das Feuer. Nein, das sind immer bewusste politische Entscheidungen. Deshalb ist das Prinzip meines Buches auch, Krieg ist zuallererst Politik. Das heißt also, die zwei Sachen werden oft miteinander vermischt und in Wirklichkeit schließt das eine das andere nicht aus, ja? Muss man auch sagen, ja. Aber es gibt hier jetzt da keine Kausalität zwischen den beiden Dingen und das wird oft auch vermischt, ja? Natürlich ist es so, wenn dann was passiert und man ist hochgerüstet, kann es sehr schnell zu einer tatsächlichen militärischen Katastrophe kommen. Stichwort Erster Weltkrieg, ja. Ganz klar, es gibt diese Szenarien eben, dass quasi ein gewisser Automatismus eben stattfindet, eben, den man nicht aufhalten kann auf politischer Ebene. Wobei, das finde ich auch beim Ersten Weltkrieg sehr übertrieben. Ja. Es war letztendlich eine bewusste Entscheidung, vor allem eben Österreich-Ungarns diesen Krieg von Zaun zu brechen und einen Weltkrieg damit zu riskieren. Man kann aber auch das Gegenbeispiel sehen, eben zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wo über Jahre lang quasi Hitler, die Autokraten, die Diktatoren besänftigt wurden durch westliche Staaten und es dann trotzdem zu einem Krieg gekommen ist und dann schnell die Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nachgerüstet werden musste. Also ich würde damit sagen, deine Metapher gefällt mir sehr zu einem Häuserbrand. Ich würde aber eben sagen, ob dieser Häuserbrand stattfindet, ist relativ unabhängig davon, ob ich jetzt einen Löschzug in der Nähe habe oder nicht oder zwei.
Jetzt nochmal zu diesem Szenario in Vilnius. Jetzt auch nicht gesichert, dass das easy ist für Russland. Man hat auch gesehen, in Kiew haben die Pläne auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hätte. Aber sagen wir mal oder nehmen wir mal an, das funktioniert. Ist dann quasi schon die russische Mission erfüllt, indem man die Glaubwürdigkeit der NATO einfach zerbröseln lässt? Oder was würde dann noch passieren? Würde man dann über andere ehemalige Sowjetstaaten reden und sagen, okay, die dürfen nicht mehr Teil der EU sein oder der NATO? Oder was würde dann, was wäre im Interesse Russlands?
Also ich glaube, ein klares Interesse Russlands ist quasi eine Rückkehr zu 1997. Das heißt also, NATO oder zusätzliche westliche Streitkräfte raus aus Osteuropa, raus aus den Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts. Ganz klares Ziel, eine Neutralisierung quasi, eine Bufferzone in Osteuropa. Dann eben eine deutliche Schwächung der Europäischen Union, dass eben Russland nur direkt mit Berlin, Paris, einige andere größere Hauptstädte eben sprechen wird. Alles andere wird dem untergeordnet. Ich glaube, dann zusätzliche wirtschaftliche Abkommen, Verflechtungen und so weiter, die dann natürlich einhergehen mit diesen ganzen Dingen und vor allem eben eine starke Reduzierung der amerikanischen Präsenz auf dem europäischen Kontinent. In dieser Hinsicht würden sie ja der Regierung Trump entgegenkommen mit diesen Bestrebungen. Und unmittelbar würde ich das als potenzielle Kriegsziele Russlands sehen. Langfristig natürlich ist es die Zerschlagung der Europäischen Union, dass man dadurch einen Prozess eben der Erosion auslöst, nicht nur innerhalb der NATO, aber eben auch der Europäischen Union. Das andere ist natürlich, dass ich hier schon unterstreichen will, man kann immer Kriegsziele formulieren. Was wir aber wissen aus der Militärgeschichte ist Folgendes: Kriegsziele ändern sich auch relativ schnell. Und weil du angesprochen hast, okay, die Russen haben nicht wirklich den Erfolg gehabt in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine war nie als Krieg konzipiert, sondern als schnelle Polizeiaktion. Also die Russen würden viel besser vorbereitet in einen Krieg ins Baltikum gehen oder in einen Krieg gegen die NATO gehen, als wir von den ersten Wochen 2022 nach der Vorinvasion es gewohnt sind oder was wir da gesehen haben, wie die russischen Streitkräfte vorgegangen sind. Wir sind damals ja noch teilweise in Friedensformationen einmarschiert. Also man darf hier keine Schlussfolgerungen ziehen von den ersten Wochen des Ukraine-Krieges oder des Ukraine-Krieges im Allgemeinen, weil normalerweise ist eine der entscheidendsten Phasen oft die erste Phase eines Krieges, auch wenn es keine Entscheidung gibt über Sieg oder Besiegte, definiert oft den Charakter des restlichen Krieges. Und in der Ukraine herrscht nun ein Abnutzungskrieg, ein starker. Also das heißt, hier geht es wirklich um den Verschleiß von Menschen und Material. Solch ein Krieg, den beschreibe ich auch in einem der Szenarien in diesem Buch, könnte auch sein, wenn es eine größere Militäroperation Russlands im Baltikum gibt, dass Russland einfach das Ziel hat, Europa in einen Abnutzungskrieg zu verwickeln. Nicht so sehr, weil Russland auf der materiellen Ebene Europa überlegen hätte, aber auf der Willensebene. Dass Europa früher oder später sagt, sie wollen jetzt Friedensverhandlungen, weil wir x Nummer 100.000 Truppen bereits verloren haben. Diese Städte wurden auch zerstört oder stark beschädigt. Und wir sehen eigentlich nicht den Grund, warum wir im Baltikum einen Abnutzungskrieg gegen Russland führen sollten. Ja, wir haben andere Probleme. Wirtschaft liegt am Boden oder, keine Ahnung, Zölle aus den USA sind noch aufrecht. Wir haben andere Prioritäten. Bringen wir diesen Krieg zu einem schnellen Ende und konzentrieren uns auf andere Dinge. Das ist das zweite Szenario, das ich darlege, eben dieses große Fait accompli-Szenario. Wie gesagt, es ist also nicht jetzt im Konkreten zu verstehen, dass das tatsächlich eintreten wird, sondern sollte nur exemplarisch eben aufzeigen, was potenzielle Möglichkeiten wären. Und darauf müssen wir uns aber trotzdem mental, und das ist, glaube ich, die Hauptnachricht aus diesem Ganzen, mental mal darauf vorbereiten, dass so etwas eintreten könnte in den nächsten Jahren, auch wenn wir es nicht sicher wissen.
Ja, und da geht es dann auch um das Schließen dieser berühmten Suwalki-Lücke in diesem Szenario.
Genau, und das ist ganz interessant. Also du weißt ja, ich bin mittlerweile seit fast 20 Jahren in diesem Feld aktiv und man muss auch immer wieder sagen, es gibt auch immer wieder so Trends in der Verteidigungsanalyse oder in der Militäranalyse und in den 1960er Jahren, 70er Jahren war die große Frage eben, also das schwierigste, komplexe, taktische, operative, strategische Frage, ja, die dann jeder Militärtheoretiker, Militärstratege, Militäranalytiker versucht hat zu lösen, ja, war im Kalten Krieg, wie verteidigt man West-Berlin? Irrsinnig viel Brainpower, die da reingegangen ist, eben Verteidigungskonzepte zu entwickeln und zu planen, Streitkräfte eben so zu strukturieren, dass sie relativ schnell nach Berlin kommen könnten oder schnell ein Gegenstoß durchgeführt werden kann, dass West-Berlin eben befreit wird und so weiter. Was West-Berlin für Europa im 21. Jahrhundert ist, ist quasi das Baltikum. Und da gibt es eben diese berühmte Suwalki-Lücke, diese Lücke eben zwischen Weißrussland und am russischen Territorium um Kaliningrad, das ehemalige Königsgrätz. Ah, nicht Königsgrätz, siehst du, das ist jetzt ein freudscher, österreichischer, militärischer Versager. Königsgrätz ist die große Niederlage 1866, die quasi das Ende des österreichischen Kaiserreiches besiegelt hat, wo es dann Österreich-Ungarn wurde und wo es auch den berühmten Königsgrätzer Marsch danach gegeben hat, wo dann ein gewisser Piefke vor den Toren Wiens eben aufmarschiert ist mit seiner Militärmusikblaskapelle und danach galt eben das Wort Piefke als Schimpfwort für alle Deutschen, vor allem für die Preußen.
Ein kurzer historischer Exkurs.
Ich wollte Königsberg natürlich sagen. Königsberg, eben das alte Königsberg, eben auch Heimatort von Immanuel Kant, der unter anderem für eine Weltregierung war, beziehungsweise auch dachte, dass Demokratien weniger kriegerisch sind. Apropos, die Datenlage kann das leider nicht hergeben. Und die Idee ist eben von dieser Suwalki-Lücke eben, dass das der Schlüssel ist für die Verteidigung des Baltikums. Das heißt, wenn du dir die Karte anschaust, ist es so, dass die Russen, wenn sie hier schnell und energisch vorgehen, können sie quasi von zwei Seiten das Baltikum abschneiden und hier eine Verteidigungslinie zum Beispiel etablieren um sich quasi effektiv gegen einen Gegenstoß der NATO aus Nordpolen kommend eben zu verteidigen.
Und für die, die jetzt noch nie so auf die europäische Karte nördlich von Polen geschaut haben, das habe ich auch erst irgendwie vor ein paar Jahren verstanden, dass Russland da im Westbaltikum ein kleines Fleckerl hat, eben Kaliningrad, das mit dem restlichen Russland nicht direkt verbunden ist, aber dann zwischen Kaliningrad und Belarus, das im russischen Einfluss, in der russischen Einflusssphäre steht, ist eben nur dieses kleine Stückerl Land, die sogenannte Sowalkö.
Genau, und man muss dazu sagen, dass eben die Region Königsberg hochgerüstet ist. Hier sind viele russische ballistische Raketen, möglicherweise auch russische Nuklearwaffen stationiert. Hier können relativ schnell große Truppenverbände eben der Russen zusammengezogen werden. Auch nach Weißrussland können relativ schnell russische Verbände verlegt werden. Und man darf nicht vergessen, auch 2022 haben größere russische Verbände auch von Weißrussland, also Belarus, aus die Ukraine angegriffen. Und hier ist die Idee eben wirklich eines Fait accompli. Und Militärplaner haben jetzt schon seit Jahren sich die Frage gestellt, wie können wir quasi verhindern, dass Russland diese Suwalki-Lücke schließt. Und das ist eben so das Pendant der Frage, wie kann man Westberlin verteidigen zu Zeiten des Kalten Krieges. Und da geht eben, wie gesagt, ganz viel Gehirnsaft, wie man bei uns in Österreich sagen würde, rein eben in die Frage, wie können wir effektiv diese Suwalki-Lücke vor den Russen verteidigen. Und auf der russischen Seite wird natürlich stark überlegt, was können wir machen, um quasi in irgendeiner Weise zu verhindern, dass die NATO diese Suwalki-Lücke für uns schließen würde, sozusagen. Ja. Ob es tatsächlich dann dort zu einem Krieg kommen wird, kann ich natürlich nicht sagen.
Ja. Und wie sind das so die Erwartungen derzeit? Wie schwer oder einfach wird das Russland fallen, diese Lücke zu schließen, wenn sie es wollen?
Sehr schwierig. Da gibt es verschiedenste Szenarien. Da gehe ich wieder auf diesen Anfangspunkt zurück, dass wir nicht genau wissen, wann der Krieg in der Ukraine ein Ende finden wird. Wir wissen auch nicht, was die gesamtsicherheitspolitische Lage sein wird, die Rolle der USA. Mhm. Werden wir noch damit zu rechnen haben, dass die Amerikaner hier einzelne NATO-Korps anführen, beziehungsweise ein gesamtes amerikanisches Korps. Das ist eine größere militärische Formation von mehreren 10.000 Mann, ja. Dass die zum Einsatz kommt, was letztendlich dann, wenn ein Krieg ausbricht, die tatsächlichen Fähigkeiten sind europäischer Streitkräfte, der russischen Streitkräfte, was aber vor allem der politische Wille ist, hier zu kämpfen. Ganz viel ist hier wirklich, wie Donald Rumsfeld, ein ehemaliger amerikanischer Verteidigungsminister, sagen würde, known unknowns. Ja? Also vieles Bekanntes, Unbekanntes, was da vor uns liegt. Ja.
Ja. Okay, und es gibt aber diese Eingreiftruppe, die deutsche, die fix stationierte Brigade. Nun, in Vilnius ist geplant.
Also ohne hier jetzt in großartige militärische Details zu gehen. Wenn wir annehmen, dass es so ein sogenanntes Fait accompli-Szenario gibt, das heißt also die russische Theorie des Sieges, wie man es nennen würde, basiert darauf, schnell anzugreifen, schnell NATO-Territorium, Europäische Unionsterritorium in Geiselhaft zu nehmen, muss natürlich verhindert werden, dass Russland gleich in der Anfangsphase erfolgreich ist. Das heißt, was ist das beste Rezept dafür? Dass man direkt große NATO-Verbände an die Grenze in Litauen oder Estland oder eines der anderen der baltischen Staaten eben stationiert, dass eben die Russen, bevor sie nach Vilnius kommen, schon in ein dichtes Verteidigungsnetzwerk eben der NATO hineinrennen. Und das ist die Idee eben, dass man diese Truppen eben in größeren Verbänden schon direkt in Friedenszeiten in das jeweilige Land hier, also in Lettland, in Litauen oder Estland eben stationiert. Das ist quasi die Gegenmaßnahme. Dadurch ist es auch so, dass Deutschland eine größere Militärpräsenz eben im Baltikum aufrechterhalten werden muss in Zukunft. Im Moment ist es eine Brigade, also ungefähr irgendwas zwischen 3.000 bis 5.000 Mann, je nachdem, wie das genau im Detail konzipiert wird. Also wir wissen, wie es im Detail ungefähr ist. Die Frage ist, was noch für zusätzliche Kräfte aus Deutschland hier verlegt werden. Meines Erachtens nach müsste es aber fast eine Division sein, die dort permanent stationiert wird. Also wirklich in der Größenordnung vielleicht von 15.000 bis 20.000, 25.000 Mann, die dort permanent eben stationiert werden und direkt wirklich an die Grenze geschickt werden und dort wirklich, also tatsächlich Verteidigungslinien eben permanent quasi bemannen. Ich möchte jetzt aber noch einen wichtigen Punkt erwähnen, was diese ganzen Szenarien betrifft, und das ist die globale Dimension von solch einem Konflikt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, und das wird oft unterschätzt, und ich habe das auch in meinem Buch. In meinem Buch habe ich im Jahr 2023, 25, Korrektur angefangen im Jahr 2024 im Jänner zu schreiben, und eines der ersten Kapitel, die ich geschrieben habe, war eben dieser letzte Teil, wo ich auf diese Szenarien eingegangen bin. Unabhängig von der Person, die im Weißen Haus sitzt, ist es so, dass wir auch ohne Donald Trump nicht auf die Amerikaner in Zukunft in sicherheitspolitischen, verteidigungspolitischen Fragen so bauen können, wie wir es vielleicht noch zu Zeiten des Kalten Krieges getan hätten, aus dem einfachen Grund, weil auch die amerikanischen Streitkräfte relativ stark geschrumpft sind und dass es dort ein massives Kapazitätenproblem gibt. Und weil die amerikanischen Streitkräfte letztendlich nicht Russland als den Hauptgegner haben, sondern China. Ob das in Zukunft noch der Fall sein wird, kann ich dir nicht sagen. Was aber klar ist, ist, dass die amerikanischen Streitkräfte, mit vielleicht der Ausnahme der US Army, der amerikanischen Landstreitkraft, sich hauptsächlich auf einen Krieg im Pazifik vorbereiten. Und wenn man jetzt das bedenkt, ist es so, wenn es nicht gelingt, Trump, Moskau und Peking zu spalten, und selbst wenn Moskau und Peking nicht wirkliche Alliierte sind, aber Partner sind, ist es natürlich sehr opportun, oder wäre es opportun für jemanden wie Xi Jinping, um jetzt das Szenario ein bisschen auszuweiten, während des Zeitpunkts eines russischen Angriffs auf das Baltikum gleichzeitig zu versuchen, sich Taiwan militärisch einzuverleiben. Ein Zweifrontenkrieg. Und ich verrate dir ein Geheimnis, oder kein Geheimnis für die, die mein Buch schon gelesen haben. Die amerikanischen Streitkräfte gehen grundsätzlich davon aus, dass sie einen Zweifrontenkrieg führen müssen. Einen Krieg in Asien, gleichzeitig einen Krieg in Europa. Das heißt, selbst wenn die NATO existieren würde in Zukunft oder noch existiert, wenn der Bündnisfall Artikel 5 ausgerufen wird und die Amerikaner sagen, ja, wir schicken Truppen, würde die Anzahl an Truppen viel limitierter sein, als man es wahrscheinlich glauben würde, wenn man sich also die Größe der amerikanischen Streitkräfte anschaut. Und da bin ich ganz stolz drauf, das ist das einzige Buch im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischen, amerikanischen Buchmarkt, das eine genaue Kalkulation hat, wie viele Truppen tatsächlich nach Europa kommen würden aus den USA. Natürlich sind das jetzt da ungefähre Zahlen, ja, weil ich keinen Zugang da jetzt zu irgendwelchen geheimeren Daten hätte, was die genauen Aufmarschpläne wären. Das sind einfach freie Daten, eben, die ich als unabhängiger Militäranalyst quasi zusammengefasst habe in diesem Buch. Und ich glaube, das ist das große Umdenken, das eben stattfinden muss, dass egal wer im Weißen Haus sitzt. Und das ist ja auch das Argument. Ich wusste ja nicht damals, dass Donald Trump gewinnen wird. Ich habe aber argumentiert in diesem Buch, es ist egal, weil strukturell einfach wir uns in einem neuen Zeitalter befinden, wo eben der Amerikaner China als Hauptgegner sieht und wo auch die amerikanischen Streitkräfte sehr stark geschrumpft sind und eben wo es so ist, dass ein Krieg China-Amerika alles andere wahrscheinlich in den Schatten stellen wird, was die Anzahl an Marschflugkörpern, ballistischen Raketen, Flugzeugen, Kriegsschiffen, U-Booten, aber auch Verlusten eben betrifft. Ja? Mhm. Ob Amerika so einen Krieg tatsächlich dann führen würde, ist eine andere Frage. Ich bin persönlich da sehr skeptisch gegenüber, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht der Fall sein wird, dass Amerika uns mit allem, was wir zur Verfügung haben, zur Hilfe kommen wird. Und man darf nie vergessen, Amerika ist tatsächlich noch eine Weltmacht. Das heißt also, Amerika muss seine Interessen wahren, nicht nur in Asien im Kriegsfall, sondern auch im Nahen Osten und in anderen Regionen. Also es kann so oder so nicht der Fall sein, dass amerikanische Truppen alles stehen und liegen lassen und nach Europa verlegt werden.
Und das sind dann auch so unwahrscheinliche, aber nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% zu belegende Szenarien, wo man dann auch von einem Weltkrieg, einem neuen sprechen kann.
Weil, also ein Zweifrontenkrieg wäre ein Weltkrieg sozusagen.
Ja. Weil dann ist auch so, was passiert dann danach, wenn ich jetzt in einem, keine Ahnung, jetzt derzeit noch eingehegt bin, zum Beispiel als Serbien, und ich finde eigentlich die Lösung mit dem Kosovo nicht geil, ist das vielleicht ein Szenario, okay, die Russen sind jetzt dort, die Amerikaner sind dort, dann probieren wir das und dann passieren ganz viele andere Dinge.
Grundsätzlich, ich weiß ja, was du hinaus willst, grundsätzlich ist immer so, wenn Großmächte in einen Konflikt verwickelt sind, nutzen das natürlich kleinere Mächte aus, um quasi Rechnungen zu begleichen. Man denke zum Beispiel an das Problem Bergkarabach. Ist dieses Problem noch existent? Nein. Warum? Russland ist abgelenkt gewesen in den letzten Jahren mit dem Konflikt in der Ukraine. Russland war eine Regionalmacht im Kaukasus. Und Russland hatte plötzlich nicht mehr die militärische Stärke, hier quasi für Frieden zu sorgen. Das hat Aserbaidschan ausgenutzt und einen Angriffskrieg gegen Armenien gestartet, gegen die Region Bergkarabach, und das sogenannte Bergkarabach-Problem für Aserbaidschan gelöst. Was haben sie gemacht? Eine ethnische Säuberung. Fast alle wurden quasi aus des Landes verwiesen, teilweise auch getötet und so weiter. null Aufschrei in der internationalen Öffentlichkeit, weil wir einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren. Also die Idee, dass Krieg nie irgendwas löst, vollkommen eine falsche Einstellung. Das Bergkarabach-Problem gibt es nicht mehr. Das wurde gelöst. Und solche ähnlichen Szenarien können natürlich auch stattfinden dann in so einem neuen globalen Konflikt, sei es der Kosovo, aber auch letztendlich eine Lösung zum Beispiel im Nahen Osten, eben der sogenannten Palästinenserfrage für Israel, alle diese Dinge. Es könnte wirklich diese ganzen nicht beabsichtigten Konsequenzen haben, wenn so ein Konflikt ausbricht. Und ich sage immer wieder, wenn wir hier gesessen wären, 1914, im Mai, und wir hätten gedacht, oder wir hätten über die Politik jetzt so geredet, wie wir jetzt da reden, dann hätten wir wahrscheinlich Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich, das Osmanische Reich, das Russische Zarenreich als eine gewisse Konstante gesehen. Und wir hätten auch geglaubt, dass eben ein Weltreich wie das British Empire, das britische Kolonialreich, das ein Viertel der also Erdoberfläche damals beherrschte, auch eine gewisse Permanenz hat. Und dann spielt man vor, 4 Jahre, 4 große Weltreiche, die kollabiert sind quasi. 2 andere, das britische und französische Kolonialreich, würde ein paar Jahrzehnte später kollabieren. Und einige Jahrzehnte später eine komplette Neuordnung der Welt. Ja? Also ich will damit sagen, wir gehen oft diesen Fehler ein, dass wir zu linear über geschichtliche Prozesse eben nachdenken. Mhm. Das ist ein großer Fehler.
Ja. Jetzt hat dieses Gespräch bisher nicht die Laune meiner HörerInnen und Zuseherinnen gesteigert. Was können wir denn tun, um die Wahrscheinlichkeit von so Szenarien zu verringern? Ist das, wenn man jetzt Russland gegenübersteht, vor allem Abschreckung und denen zu zeigen, ihr könnt es schon probieren, aber ihr werdet auf massive Gegenwehr stoßen und scheitern und deshalb macht es vielleicht gar nicht?
Ja, also ich glaube eben, wir müssen unsere Hausaufgaben machen auf europäischer Unionsebene, aber auch auf nationaler Ebene. Ich spreche immer von einer Nachrüstung, weil wir von so einem niedrigen Niveau hier ausgehen, also zuerst einmal militärische Stärke demonstrieren. Punkt. Zweiter Punkt, Diplomatie. Man muss auch mit potenziellen Gegnern immer wieder sprechen, reden. Wir müssen den Dialog suchen und schauen, wo es auch Kompromisse gibt. Ja. Selbst mit Russland, Zukunft natürlich auch mit Peking, mit anderen potenziellen Gegnern. Stärkere, strategischere, diplomatische Ausrichtung. Drittens müssen wir schauen, dass wir uns innerhalb der Europäischen Union besser vernetzen, dass wir Bündnisse schließen, dass wir vielleicht auch regionale Verteidigungsbündnisse schließen, dass wir uns wirklich strategisch darauf vorbereiten, was wäre, wenn ein Krieg tatsächlich ausbrechen würde. Das würde auch wirklich, und da gibt es im Österreichischen schon einen schönen Ausdruck, der oft gelebt wurde zu Zeiten des Kalten Krieges, aber nie tatsächlich ganz umgesetzt wurde, eben diese geistige Landesverteidigung auch. Uns einfach damit auseinandersetzen, was tatsächlich passiert, wenn ein Krieg ausbricht, was können wir tun, eben, um einen Krieg zu verhindern. Und das bedeutet nicht, dass wenn wir darüber nachdenken, einen Krieg hinaufbeschwören, möchte ich auch sagen. Und ich bin auch ein eklatanter Gegner eines neuen Militarismus, einer Zeit vor 1914 oder einer Zeit von 1938 bis 1945 in Österreich eben, wo quasi Offiziere, das Bundesheer oder der Soldat an sich einen höheren Stellenwert hat wie der Zivilist. Nein, das will ich nicht. Ich will einfach eine Balance quasi schaffen, um eben quasi im Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt, indem wir eben alle diese Schritte setzen, gewappnet zu sein für den Fall der Fälle.
Hast du noch einen Buchtipp für all jene, die sich noch tiefgehender damit beschäftigen wollen?
Also ich würde ein Buch empfehlen, und zwar das neue Buch des deutschen Politikwissenschaftlers Carlo Massala, Wenn Russland gewinnt, ein Szenario, wo er sehr dezidiert darauf eingeht, was tatsächlich passieren würde, würde Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen, was die unmittelbaren Konsequenzen für die europäische Sicherheitsarchitektur sein würden und was tatsächlich passieren würde, wenn Russland dann das Potenzial hätte, erneut einen Angriff eben in Europa gegen ein anderes Land, zum Beispiel im Baltikum, durchzuführen.
Lieber Franz, danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Was nehme ich mir mit? Erstens, die Glaubwürdigkeit untergraben. Russland könnte durch schnelle militärische Aktionen im Baltikum, wie etwa die Einnahme Vilnius, die Glaubwürdigkeit der NATO untergraben. Wenn die NATO nicht reagiert, ist sie politisch tot und es ist unklar, ob Spanien, die Türkei oder die USA für Litauen eigene Soldaten sterben lassen würden. Zweitens, Krieg ist ein Wettbewerb des Willens. Wenn Europa nicht gewillt ist, sich zu verteidigen und im schlimmsten Fall auch zu Waffen zu greifen, sind wir Aggressoren hilflos ausgeliefert. ausgeliefert. Wenn wir klar signalisieren, dass wir uns das nicht gefallen lassen, sind wir sicherer. Dazu müssen wir nicht militaristisch werden, aber eben abwehrbereit. Drittens, es droht ein Zwei-Fronten-Krieg. Ein Konflikt im Baltikum könnte China die Möglichkeit geben, Taiwan anzugreifen. Das könnte dann tatsächlich einen dritten Weltkrieg auslösen. Es muss aber nicht so weit kommen und darum geht es auch in dieser Serie. Das war Teil 2 von Teil 5 einer Serie Erklär mir den Krieg. Mein Name ist Andreas Sator. Wenn du zum ersten Mal dabei warst, dann nochmal ein herzliches Hallo.
Und zum Schluss noch ein paar Infos von mir. Ich bin Sandra, 30 Jahre alt und meine Liebessprache ist Kochen und gemeinsames Essen. Der Podcast Erklär mir die Welt zeigt mir wöchentlich neue Themen, über die ich davor oft gar nicht nachgedacht habe. Die Offenheit von Andreas und seinen Gästinnen gefällt mir sehr und lehrt mir viel. Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Kuhmann von The Motion. Audioschnitt Dominik Lanterdinger von Audiofunnel. Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Meine Empfehlungsfolge ist 105 Erklär mir das Kochen. Die nächste Folge ist Erklär mir ChatGPT für die Firma mit Anita Silner. Bis dahin, eine gute Zeit, eure Sandra.